Also ein Beispiel, da haben wir drei Paletten mit Aufsatzrahmen voller Werkzeug rausgenommen, das der Mitarbeiter nicht braucht, aber am Arbeitsplatz war. So war das. Dann haben wir gesagt, das kann es doch nicht sein. Warum hast du vier Hammer? Vier? Hast du vier Hände? Wie arbeiten du? Also nicht vier verschiedene. Einen kleinen, 500 Gramm, einen 200 Gramm oder so. Dann hätte es ja vielleicht noch verstanden. Aber das sind alles die gleichen Hände. So war das. Und ich sage, wie viele Hände hast du? Also wenn du sagst, okay, ich habe links und rechts habe ich einen Hammer, dann kann ich mir noch vorstellen, dass du zwei Hammer brauchst, aber vier brauchst du auch nicht.
Vor einigen Monaten war ich bei Rauchzeichen live in Telfs, und zwar im Liebherrwerk Telfs. Da gab es auch eine Betriebsbesichtigung, die machte Alfred Weithaler. Und schon damals dachte ich mir, Alfred Weithaler wäre ein spannender Podcast-Gast. Er ist definitiv ein Mann der klaren Worte, ein Mann mit sehr viel Weitsicht, ein Mann, der was sehr ehrlich und authentisch auftritt. Und jetzt hatte ich das große Vergnügen, eben mit ihm zu sprechen. Ich war bei ihm zu Gast im Liebherrwerk Telfs, und die Liebherr-Gruppe ist ja weltweit vertreten. In Tirol gibt es einmal Telfs und Lienz als Standort. Und Alfred Weithaler schafft es über die Jahre, sich bis in die Geschäftsführung hochzuarbeiten. Und es war ganz interessant zu hören, wie er eigentlich zu Liebherr kam, ja, und auch was noch in Zukunft passieren wird, wie er in die Zukunft blickt, aber auch wie zum Beispiel der Umstieg auf Lean Management geschafft wurde oder auch wie er das Thema Ausbildung sieht oder auch Automatisierung sieht. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Alfred Weithaler.
Wie bist du zu Liebherr gekommen, Alfred?
Zu Liebherr? Ja, das ist eine ganz eigene Geschichte. Eigentlich habe ich Schule gemacht, HTL gemacht, und ja, wie dann fertig war, dann habe ich gedacht, okay, jetzt sind wir ja fertig. Ich muss jetzt noch zum Bundesheer gehen, weil Einberufungsbefehl habe ich schon bekommen, nach Saalfelden runter, zu den Gebirgsjägern, als Kraftfahrer damals, sehr interessant eigentlich gewesen. Und das war halt dann im Juni oder Juli, glaube ich, ist die Schule halt noch fertig. Und im Oktober habe ich müssen einrucken. Dann habe ich gedacht, ja, da wird jetzt noch ein schönes Leben gemacht werden, bis dorthin. Aber diese Rechnung ist nicht aufgegangen in meinem Leben, weil ich die ohne meinen Vater gemacht habe. Und wir haben ein sehr strenges Elternhaus gehabt. Also wir sind schon hart erzogen. Ein liebes Elternhaus, das schon, und ich misse es nicht, weil ich viel gelernt habe, auch was Leistung anbelangt, viel gelernt habe. Und mein Vater hat natürlich gesagt, na, Bub, so geht es nicht. Entweder arbeiten gehen oder ausziehen. Und dann habe ich mal gedacht, okay, ausziehen ist jetzt vielleicht keine gute Idee ohne Wohnung oder so. Jetzt muss man schon echt schauen, dass du irgendeine Arbeit bekommst. Ja, und dann schaut man sich halt um in Zeitungen und so weiter. Und dann bin ich auf eine Annonce gestoßen bei Liebherr in Telfs. Und man muss ja wissen, damals, das ist 1980 gewesen, wohne in Götzens drüben. Und das ist jetzt noch schon ein bisschen eine andere Welt gewesen, in so einem Dorf drin. Da war man auch noch ein kleines Dorf gegenüber heute. Und dann war das schon teilweise weit weg nach Telfs in die Arbeit zu fahren. Heute ja gar nicht mehr vorstellbar, ist ja ein Klacks, ist ja gar nichts. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, rufst du dann, ob sie die nehmen. Ja, dann haben sie mich genommen, und da habe ich nachher damals in der Konstruktion anfangen dürfen und dort nachher Laderaupen konstruiert, neues Produkt für Liebherr. Zu dritt waren wir da, mein Chef, noch ein Kollege und ich, wo wir dann angefangen haben, damals noch Einzelteile zeichnen am Reißbrett und so weiter. Und so ist mein Einstieg bei Liebherr dann eigentlich gewesen. Und das waren dann 2 Monate eigentlich nur, weil dann habe ich wieder zum Bundesheer gehen müssen. Mein Vater war zufrieden, ich war zufrieden, habe ein bisschen Geld gekriegt, einmal alleine schnuppern können in dieses Berufsleben. Die Oma war nicht zufrieden, weil die Oma ist erschrocken, wie sie gehört hat, dass der Bub nach Telfs fährt. Das war für sie eine Weltreise, weil da war Innsbruck schon weit weg, und das sind 7 Kilometer, geschweige denn 25 Kilometer, da auf nach Telfs. Also das war dann schon so, dass die gesagt hat, wo geht der Bub hin, der arme Bub, der musst du auch hinfahren. Ja, heute einfach nicht mehr vorstellbar, wie das damals war, und ich habe es nicht bereut, den Schritt nach Telfs zu machen.
Du bist dann aber dann wieder zurückgekommen, also nach 2 Monaten war es vorbei?
Ja, ich bin dann ins Boot zum Bundesheer gegangen, beim Bundesheer meinen Dienst gemacht, war eine tolle Zeit, bin noch nie so braun im Ackleben gegangen, wie vom Bundesheer aus, als Kraftfahrer. Man fährt dann raus mit den Soldaten oben, hinten auf der Pritsche. Die wandern dann im Berg auf, weil ich bin im Winter in Saalfelden gewesen, und damals hat es noch Schnee gehabt. Also das waren schon wirklich 1,5 Meter Neuschnee, hast du da auch hergehabt. Das ist ein richtiges Schneeloch gewesen da unten. Und das war schon lästig dann auch. 20 Ketten montieren war immer grausig, weil Hauptstraße, Ketten runter, Gelände, Ketten rauf, also am Tag 3-4 Mal haben wir einen LKW, die Ketten montieren und wieder rauf, ist nachher nicht so lustig gewesen. Aber man hat ja auch Hilfe. Ja, und während den ganzen Tag wartet man natürlich, bis die Kollegen wieder retour kommen. Und was macht man? Hoffentlich ist schön. Dann liegt man in der Sonne. Haben den LKW-Sitz oder den Pinzgauer-Sitz ausgebaut, in die Sonne gelegt und da haben wir unsere Sonnenpartien gemacht oder Karten gespielt. Und wie gesagt, ich bin richtig braun gebrannt zurückgekommen. Und wenn es halt schlecht war, dann ist man halt auf der Blitsche hinten gelegen oder hat noch versucht, die nächtlichen Vortage entsprechend auszuschlagen. So war das. Ja, und dann nach dem Bundesheer, ähnliche Geschichte wie zum Bundesheer. Nicht darum gekümmert, einen Job zu bekommen, weil, ja, Bundesheer war halt jetzt im Moment, dass er noch nicht diese Weitsicht gehabt, auch strategisch irgendetwas zu planen, sondern von heute auf morgen gilt, sag's ganz offen. Ja, dann war das Bundesheer vorbei. Allerdings war mir dann klar, dass ich nicht nix dann komme. Was heißt, kommt die gleiche Geschichte ja noch einmal mit meinem Vater. Und deswegen war dann klar, ja, okay, jetzt muss ich halt wieder was suchen. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, mir hat's jetzt beim Wiper nicht so schlecht gefallen. Kollegen waren lässig, neues Produkt, vielleicht nehmen sie die wieder. Und dann habe ich halt nochmal angerufen und dann haben sie mich wieder genommen und ich bin wieder in die gleiche Stelle zurückgekommen und habe dann dort mit den weiteren zwei Kollegen, allerdings habe ich dann einen neuen Chef schon gehabt, weil der andere dann weitergerückt ist in die Versuchsabteilung. Und so bin ich dann wieder bei Lipa geblieben und eigentlich dann nicht mehr weggegangen, weil ich immer gute Möglichkeiten gesehen habe, die interessante Aufgabe bei Lipa zu haben, in so einem internationalen Unternehmen zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Das war immer von vornherein schon klar, dass man das machen. Man hat viel machen dürfen, viel selber entscheiden können. Man ist eigentlich immer ins kalte Wasser reingeschmissen. Man hat immer Vertrauen gehabt, der kann das schon. Und so hat man mich dann gefördert. Natürlich braucht man auch Mentoren dazu, das gehört auch dazu. Und habe das nie bereut, bis zum heutigen Tag nicht bereut, bei Lipa zu sein.
Wie viele Abteilungen hast du ungefähr durchlaufen?
Ich habe angefangen in der Konstruktion damals. Wie gesagt, das war Laderampe zu konstruieren, komplett neue Ansätze, auch in der Technik. Es war wieder technologisch da voran zu sein. Früher sind Laderampen sehr altbacken gewesen, nenne ich es jetzt einmal so. Das heißt, man hat vorne an der Front der Dieselmotor drinnen gehabt mit einer riesen Haube. Die Kabine ist ganz weit hinten gewesen und ganz vorne ist die Schaufel gewesen, mit Wohlsicht, mit Gefühl zu fahren. Dann sind die ganzen Steuerungssysteme mit Hebeln, mit Lenkkuppeln, mit Bremspedalen bedient worden. Dann hat man hinten ein riesiges Gegengewicht dazu gemacht, weil ja das sehr frontlastig durch den Dieselmotor vorne war. Und das sind so drei Kriterien, wo Liebherr dann gesagt hat, also wir haben den Mut, wir machen das ganz anders, komplett neu. Wir setzen den Dieselmotor hinten, hinter die Kabine, als natürliches Gegengewicht, da brauche ich kein Gegengewicht mehr. Wir setzen die Schaufel wesentlich weiter zur Kabine, damit ich optimalen Sicht dazu habe. Und die ganze Steuerung, die funktioniert nicht mit Hebeln und Lenkkuppen und Wandlergetrieben, sondern mit einem Hydrostat wie Joystick, links und rechts ein Joystick. Links fahre ich, rechts mache ich die Arbeitshydraulik und so fahre. So haben wir das gemacht und das war das Interessante, komplett was Neues zu entwickeln, auch Lehrgeld zu zahlen, das muss man auch dazu sagen. Aber heute gibt es keine Laderaupe mehr, die nicht so ausschaut, wie wir damals Laderaupen konstruiert und versucht haben, Prototyp, Feldtestgeräte, Seriengeräte zu bauen. Das macht man schon an auch stolz, dass dann auch große Wettbewerber auf solche Dinge dann umschwenken und das heute auch so machen. Das war die erste Abteilung. Und ich habe mir dann für mich gedacht, nachdem ich ja eher praxisbezogener Mensch bin und was sehen will, was angreifen will, verstehe, wie das technisch dann auch zu funktionieren hat, da war ich mir nie zu schade, das auch dreckig zu werden, nenne ich es jetzt einmal so unter Anführungszeichen, auch wenn ich immer in der Administration unterwegs war, dann hat es die Möglichkeit, eben, oder ich wollte dann eigentlich nicht ewig vor dem Reißbrett stehen, so habe ich mir das gedacht. Das war ja damals noch nicht Computer, man hat mein riesengroßes Zeichenbrück gehabt, wo jeder dran gestanden ist, so richtig klassisches Konstruktionsbüro, wo die Brettzeichnungen aufgespannt wurden, mit Tinte und Dusche gezeichnet hat, mit Rasierklingen ausradiert hat, neu gezeichnet hat, massiv hat. Also kein Blatt, eine andere Welt war ja das damals zu heute. Und da habe ich auch immer gedacht, da ewig da an dem Brett zu stehen und Theorie, alles gut. Aber irgendwann möchte ich irgendwie in die Praxis da reinkommen. Und das war dann eigentlich einmal ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, na, bis zu meiner Pension mache ich das da nicht. Und das hat mich dann auch einmal veranlasst, woanders hinzuschauen,
was gäbe es denn für Möglichkeiten, weil ich nie gesehen habe jetzt, dass mir was angeboten wäre, worden wäre. Aber ich muss auch fairerweise sagen, auch ich habe nie gesagt, ich möchte was anders machen. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und die haben mal gedacht, jetzt schaue ich mal, vielleicht gibt's was anderes. Und ich habe dann auch was gefunden. Das war damals Versuchsleitung, auch für ein neues Produkt, das zu übernehmen, das zu testen, in die Serie zu bringen. Das habe ich mir dann zugetraut. Ich traue mir immer viel zu. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann ich schon, das kriege ich hin. Und ich werde kündigen. Habe ich dann auch gemacht. Ja, das ist jetzt nicht so gut angekommen, sage ich jetzt einmal ganz hart und verkürzt zu sagen, mein Chef war damit nicht einverstanden. Mein technischer Direktor damals, der war Geschäftsführer auch da, der hat dann gesagt, nein, das akzeptiert er nicht, er fährt nach Amerika und wenn er wieder zurückkommt, dann müssen wir nochmal reden. Ich habe mir gedacht, ja, ich habe jetzt aber zugesagt, da kann ich nichts mehr ändern. Und es hat sich dann irgendwie ergeben, dass dann doch noch einmal ein Gespräch stattgefunden hat. Und er hat mich dann mit einem anderen dazu überzeugt, doch bei Liebherr zu bleiben und hier meine Stationen zu durchlaufen. Und er hat mir dann auch einen anderen Job angeboten, eben den Wechsel zu machen, in die Versuchsabteilung zu machen, was ich dann auch sehr gerne gemacht habe und dort unten dann Prototypenbau verantwortet habe, Prototypen gebaut habe, neue Installationen für Kundenanforderungen dort auch angebaut habe, Sonderanbauten durchgeführt haben, spezielle Kunden, weil wir machen ja bei Liebherr, sage ich immer so, fast alles, was der Kunde will. Und so ist dann mein Weg dort unten weitergegangen. Ich hatte dann die Möglichkeit, die Versuchsleitung zu übernehmen, also den kompletten Bereich. Da gehört dann auch Softwareentwicklung dazu. Dann ist die komplette Abnahmemessungen sind dazugekommen. Also wir haben ja auch eine Entwicklungsabteilung bei uns, wo man dann entsprechend in ein Testgelände Software herausfährt, Maschinen testet, Komponenten freifährt, Feldtests fährt, Optimierungen durchführt, mit Kunden sehr viel redet. Dann haben wir auch die Partnerschaft damals mit John Deere gehabt, war ich viel in den USA unterwegs, Kundenanforderungen zu verstehen, weil die haben damals noch anders getickt, also recht robuste Maschinen gebaut, aber auch sehr aggressive Maschinen, so mit diesen Lenkpedalen. Und wir haben so diesen Hydrostat, dieses Geschmeidige und haben die Einbildung gehabt unter Anführungszeichen. Nur das ist die richtige Lösung. Aber für Amerika war das definitiv nicht richtig. Und das spürt man dann, wenn man beim Kunden vor Ort ist und dieser Kunde einem vorzeigt, wie er fährt und wie er mit uns zwei Augen fährt. Da fällt es einem dann wie Schuppen aus den Augen raus. Okay, verstanden, so wird es nicht gehen. Und deswegen haben wir dann Steuerungen angepasst hier bei uns, damit wir diese Geräte auch in der USA verkaufen können. Also das Ohr beim Kunden zu haben, wie es der Liebherr immer schon gesagt hat, das ist das Wichtigste. Das habe ich selber am eigenen Leib erfahren und selber verstanden, was die Anforderungen ist, um dann das richtige Produkt dorthin zu entwickeln mit den Kollegen, dass man dann auch Maschinen bauen, die Kunden lieben.
Wie geht's ja heute mit Fehlern um? Weil das ist ja, kann man sagen, eventuell ein Fehler am Markt vorbeigebaut. Wie ist die
Fehler? Art Fehler würde ich jetzt, ja, die Kundenanforderung nicht getroffen, so kann man sagen. Also würde ich auch nichts verkaufen. Da wird jede Liebesmühe und den Spezialisten, der nur Liebherr da drüben baut, wo Liebherr No Name fast ist, ja, wer ist schon Liebherr da drüben? Es ist halt einmal so, den müssen wir erst finden, der dann dieses Fahrzeug kauft. Und Fehler möchte ich jetzt da gar nicht dazu sagen, weil in Europa ist das so gewesen, aber das ist so ähnlich wie mit den Autos, sage ich immer. Ein amerikanisches Auto wird in Europa nicht realisieren und schwer ein europäisches da drüben. Auch weil sie es machen, aber ich bin davon überzeugt, dass es vielleicht in der Steuerung doch etwas anders ist in Amerika als in Europa. Ich weiß es nicht. Unterstelle das jetzt einmal so. Bei den Maschinen, Raupenmaschinen, ist es definitiv so gewesen, dass die Anforderungen ganz andere da drüben sind, die wir in der Produktentwicklung eigentlich gar nicht so richtig verstanden haben. Damals hat es jetzt auch nicht so Product Management Systeme gegeben, die den Markt beobachten. Das ist ja, man muss ja die Zeit damals sehen, nicht? Ist ja heute ganz was anderes, wo Markt beobachtet wird. Heute macht das alles ein Product Management, den Markt zu beobachten, die Anforderungen zu verstehen, an die Entwicklung heranzutreten. Die machen das Ganze dann, das wäre ja heute gar nicht mehr vorstellbar, dass ein Entwicklungsleiter oder Versuchsleiter da herumreist, um Kundenanforderungen zu verstehen. Aber damals hat man halt geringe Personaldecke gehabt, weniger Produkte gehabt und man ist immer vor Ort gewesen. Und das wollte auch mein Chef so. Man muss es verstehen und angreifen können. Und als man es versteht, dann kommen die richtigen Lösungen beim Arbeiten. Das ist auch bei Dingen an Komponenten, die jetzt vielleicht beim Kunden nicht funktionieren, nicht nur in der Theorie hinter dem Bildschirm sitzen und sagen, ja, okay, so machen wir es, sondern das Problem wirklich zu verstehen. Und verstehen tut man es dann, wenn man das Teil selber zerlegt und sieht, wo die Probleme sind und selber erspürt. Und dann merkt man das Ganze, wo man ansetzen muss, damit man die richtige Qualität erzeugt. Also das war sehr einprägsam für mich, dass ich bei Lieferanten gewesen bin, wirklich im Detail zu besprechen, wo das Problem liegt und mit dem Lieferanten eigentlich als Liebherr führen, denen ihn zu sagen, was sie ändern müssen, weil man es selber verstanden hat, dass der sein Produkt so umbaut, dass es für uns passt. Das war meine Lehre, wie man das macht, und das lebe ich heute nur so. Darum sage ich, es gibt, wenn ich in der Firma bin, keinen Tag, wo ich nicht in der Produktion unten bin, wo wir Mitarbeiter ansprechen können und sagen, ich habe da ein Problem, das lösen wir irgendwie nicht, das geht nicht schnell genug weiter, kannst du das dann nicht einmal anschauen. Und das mache ich sehr, sehr gerne und das wird auch dann zum Erfolg. Und das ist mir klar, dass man so arbeiten muss, aus meiner Sicht. Ja, und dann irgendwann hat es natürlich auch begonnen, wie mein Vorgänger dann in die Pension gegangen ist, hatte ich die Möglichkeit, oder es ist mir angeboten worden, diese Geschäftsführerrolle zu übernehmen hier für die Produktion. Und ja, das ist dann schon ein massiver Schritt. Aber auch hier habe ich mir gedacht, ja, okay, das traue ich mir auf jeden Fall zu, diesen Job zu machen. Ich hatte damals schon viel Verbindung mit der Produktion, in der Entwicklung schon. Da habe ich mir schon oft gedacht, da gibt es Optimierungen, das würde ich ganz anders machen. Da gibt es heute Software-Tools, das man automatisieren könnte. Der Aufwand, den man da drinnen wirklich sich leistet, das ist ja nicht zu bezahlen, das kann man doch wesentlich rationeller machen und habe dann das auch sehr, sehr gerne angenommen und das mache ich bis heute.
Was waren denn so die ersten Schritte als Geschäftsführer? Die ersten Dinge, die was wirklich umgesetzt worden sind von dir?
Also die ersten Dinge waren bei mir, ich bin ein Freund vom Lean Management. Das ist einfach, das liebe ich einfach, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Prozessoptimierungen, diese Verschwendungsarten zu eliminieren, nicht der Wertschöpfung dienen und alles auf die Wertschöpfung auszurichten. Das war so, wo ich mir denke, ja, das ist es. Und Lean ist ja sehr, sehr, sehr mächtig. Also ich behaupte jetzt nicht, dass wir ein Lean-Unternehmer sind. Das nicht. Und eines der Bausteine aus diesem Lean-Management ist natürlich 5S. Also man sagt dann die Sauberkeit, die Ordnung und die Sortierung und dass das alles perfekt ist. Und das ist für mich ja immer klar gewesen, wenn die Firma nicht optimal, sauber, schlanke Prozesse hat, optisch auch ein Erscheinungsbild nach außen macht, das kann ich nicht messen in Werten, in Herstellkostenoptimierungen, aber das ist einfach ein psychologischer Eindruck, den Kunden mitnehmen, wenn sie reingehen und eine tolle Firma sehen, wo alles ordentlich dasteht, alles sauber, alles picobello, alle gute Luft drinnen ist, ordentlich aufgeräumt ist, sauberer Boden ist, dann ist das der erste Eindruck, was er von einer Firma hat. Und das spiegelt er dann auch auf ein Produkt über. Wenn das nicht sauber ist und dann ein Produkt kaufen soll, dann denkt er sich, ja, was soll denn das sein? Wenn das aber schon die Eintrittsbarriere top ist, dann ist auch das Produkt top. So sehe ich das halt. Und dann haben wir begonnen, einmal aufzuräumen, ganz hart jetzt gesagt, diese 5S-Konzepte durchzuziehen und in Bereichen einmal loszulegen und einmal auszuräumen. Da sind ja Werkzeuge verwendet worden, das ist unvorstellbar. Wie gesagt, an einem Arbeitsplatz, kann ich mich noch genau erinnern, da habe ich auch alles dokumentiert mit Fotos damals, das werden wir nachher auch einmal zu Gemüte nochmal führen. Als ein Beispiel, da haben wir drei Paletten mit Aufsatzrahmen voller Werkzeug rausgenommen, das der Mitarbeiter nicht braucht, aber am Arbeitsplatz war. So war das. Dann haben wir gesagt, das kann es doch nicht sein. Warum hast du vier Hammer? Vier. Hast du vier Hände? Wie arbeiten du? Also nicht vier verschiedene. Einen kleinen, einen 500 Gramm, einen 200 Gramm oder so. Dann hätte es ja vielleicht noch verstanden. Aber das wären alles die Geiten, Herr Papa. So war das. Und ich sage, wie viele Hände hast du? Also wenn du sagst, okay, ich habe links und rechts habe ich einen Hammer, dann kann ich mir nur vorstellen, dass du zwei Hammer brauchst. Aber vier brauchst du doch nicht. Nein, brauche ich eigentlich nicht. Ja, und so ist es dann losgegangen, dass wir wirklich dann gesagt haben, an dem Arbeitsplatz, welches Werkzeug wird benötigt, was brauchst du nicht? Und alles, was du nicht brauchst, nehmen wir weg. Ganz radikal, raus damit. Und da gibt es natürlich auch Situationen, wo man sagt, ja, eigentlich brauche ich es nicht. Aber es könnte schon einmal sein, da hat es einmal einen Fall gegeben. Und nachher machen wir das in den sogenannten Quarantänebereich hinein. Dann legen wir das einmal darüber, schmeißen es aber noch nicht weg oder geben es noch nicht weg, sondern wir legen es einfach einmal auf Seiten. Wir markieren das aber auch, wann wir das da hineingelegt haben. Und nach einer bestimmten Zeit treffen wir uns wieder und dann fragen wir, hast du das gebraucht oder nicht? Und wenn es gebraucht hast, dann können wir uns ja überlegen, wie wir das in deinen Arbeitsplatz integrieren. Und wenn nicht, dann gehört es auch weg. Ja, so war es dann auch. Und das ist so gewesen, da hat das nie gebraucht. Das dann Vorrichtungen sind oder uralte Sachen oder Hilfsmittel, die er sich irgendwie selber gemacht hat, also entgegen der Zeichnung, weil ich weiß es dann besser, dann habe ich es halt anders gemacht. Das geht nicht. Die Prozesse müssen stabilisiert sein. Und so haben wir dann angefangen auszuräumen und dann sieht man plötzlich, wie viel Platz wir bekommen durch das. Und dann hat man können das einmal sauber machen, Boden sanieren, streichen, Wände streichen, ordentlich alles anmalen, alles zu markieren. Also jedes Teil hat einen Platz und der ist auch markiert. Also da gibt's die, es hat nie jemand verstanden, wenn ich dann sage, so eine Shadowwand nennt man das, so eine Wand, wo klar draufsteht, zum Beispiel Querschaufel, Besen, die ganzen Schlüsselgrößen da sind, ein Hammer dabei, eine Zange und. Und das muss immer da oben hängen. Das war für die unvorstellbar. Aber die Überzeugung wieder im bildlichen Leben, was wir vorhin auch gesprochen haben, davor, vor wir aufnehmen, sage jetzt einmal, ist immer so gewesen, dass ich sage, jeder von uns hat daheim irgendeine Handwerkarbeit gemacht, hat ein Haus gebaut und irgendetwas. Wie oft passiert es euch denn, dass ihr einen Hammer gehabt habt, einen Nagel reingeschlagen habt, dann macht es irgendetwas anderes, jetzt braucht es den Hammer wieder und ich finde jetzt den Hammer nicht mehr. Wo habe ich ihn denn hingelegt? Und dann suche ich den Hammer, wo er liegt, bis ich ihn dann wieder finde. Und das ist verlorene Zeit für mich. Also machen wir doch lieber Ordnung und der Hammer liegt immer an derselben Stelle, weil er sucht nicht, weil ich immer da hingreife und dort liegt der Hammer. Das waren so die bildlichen Beispiele dann für die Mitarbeiter zu sagen, wie wir produzieren wollen. Und das hat dann schon eingeschlagen, sage ich jetzt einmal, weil dann Mitarbeiter auch gesehen haben, was möglich ist, wie ihr Arbeitsplatz plötzlich besser wird, sauberer wird, leichter wird, mehr Platz kriegt, nicht mehr über Paletten drüber steigen muss, Material so angeliefert wird, wie er es braucht und nicht irgendwie. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass wir es dann von der Abteilung in die ganzen anderen Abteilungen ausgerollt haben. Und es war wirklich ein Knochenjob, ich sag's wie es war. Weil ich war der Einzige damals, der dieses Konzept gesagt hat, so möchte ich es haben. Und dann muss man mit Beispielen vorangehen. Und bis man dann die einen überzeugt und da kommt einer, der das sieht und der hilft damit und dann kommen so die Pflanzen rauf, die dann gedeihen und wachsen und heute brauche ich mich jetzt nicht mehr so drum kümmern, weil es jetzt die Kollegen alle machen und dasselbe Gedanken im Hintergrund haben, wie das funktionieren soll. Und heute mache ich einmal im Monat, man nennt es dann einen sogenannten Camperwalk, wo ich persönlich nochmal durchgehe in verschiedensten Abteilungen, gibt es einen ungeplanten Termin, rufe ich einfach an, wir treffen uns in 10 Minuten zum Gemba-Walk in der Abteilung Logistik und wenn wir es heute gerade gehabt haben, wir treffen uns am Bahnhof, dann sagen wir, und jetzt schauen wir uns den ganzen Bereich um, so wie ein Kunde durchgehen würde und sagen würde, gefällt mir das oder haben wir Verbesserungen. Und dann gehen wir da durch und dann gefällt mir das nicht und da liegt ein Papier am Boden, da steht eine Palette schräg, warum ist die schräg oder was ist das für ein Teil des, was da liegt, da haben wir ja keine Markierung, da steht aber was, dann schauen wir uns das an, ja. Und so versuchen wir das dann, dass das nicht verloren geht, immer weiter zu treiben und dass sie auch noch spüren, ich stehe hinter dem, das müssen sie machen und das soll halt diesen Kick immer am Leben halten, dass man da immer weiterarbeitet an diesen Dingen. Aber sonst schlägt das ein und dann ist es ein One-Hit-Wonder und in einem Monat ist wieder der gleiche Sauhaufen, wie wir gehabt haben, das will ich nicht. Und ich glaube schon, dass man in der Zwischenzeit unsere Firma da wirklich perfekt anschauen kann und ich hasse das, wenn ein Besuch kommt, dass man dann herumtelefonieren muss. Achtung, jetzt kommt irgendjemand, müssen wir Aufgaben jetzt zusammenqueren. Ja, das geht nicht. Unangekündigt werden die einigen können und das ist immer ein Baueffekt. So müssen wir denken, habe ich gesagt. Dann schaffen wir es. Und wir räumen nicht mehr an, auf, wenn wir jetzt einen Besuch kriegen. Und im Gegenteil, wenn ich dann mitgehe und ich sehe was, dann weiß ich, wo wir wieder ansetzen müssen. So ist die Idee dabei.
Um wie viel Prozent habt ihr die Produktivität dadurch erhöhen können?
Ja, das ist jetzt schwer zu messen. Damals hat man noch nicht so hart gemessen, die Produktivitäten. Aber wir messen es sehr wohl jetzt in der Zwischenzeit und das letzte Projekt, das wir jetzt auch genommen haben, wo wir Montagelinien zusammenlegen, um Produktivität zu steigern, Da haben wir zum Beispiel jetzt die Vorgabezeiten, nennt man das bei uns. Wir geben ja bestimmte Zeiten vor und werden ja gestoppt. Wie lange kann der Mitarbeiter für die Arbeitsinhalte brauchen? Und das wird dann hinterlegt. Und da wollen wir auch fair mit den Mitarbeitern umgehen. Es soll jeder in seiner Zeit jetzt normal arbeiten können. Da muss jetzt nicht der müde beim Schranken rausgehen, also motiviert beim Schranken rausgehen, damit er am nächsten Tag wieder kommt. Und da haben wir jetzt schon zum Beispiel die Vorgabezeiten um teilweise 20% reduziert, nur durch bestimmte Maßnahmen, so man nennt es dann die Low-Hanging Fruits, die man dann wirklich mit einem Riesenschritt plötzlich in der Optimierung hinkriegt.
Du hast gerade vorhin die Logistik angesprochen. Wie hat sich die eigentlich weiterentwickelt? Weil ihr seid ja, also Logistik ist ja in eurem Bereich wahrscheinlich ein Riesenbereich mittlerweile.
Ja, also Logistik ist sicher eines der Schlüsselelemente generell in den Unternehmen geworden. Weil man muss sich ja die Logistik so vorstellen, dass die wirklich jetzt just in sequence, nennt man das, also nicht nur just in time, sondern in der richtigen Sequenz die Teile an den richtigen Ort in der richtigen Menge hinbringen muss. Und das ist jetzt nur die interne Logistik, die wir haben. Es gibt ja die externe Logistik auch noch. Wie bringe ich das Material über rein? Und auch dort geht's ja heute, geht halt einfach um Liquidität auch, um Bestände, und Bestände kosten halt auch Geld. Man versucht dann möglichst nach unten zu fahren. Ja, Teile altern, Teile werden verschrottet, Teile müssen geändert werden, weil sich die Konstruktion ändert und. Und deswegen versucht man da eben möglichst gering zu sein. Und heute werden Teile kommissioniert. Ich sage jetzt einmal, jetzt übertreibe es. Ganz so ist es nicht, weil es muss schon nur wirtschaftlich auch darstellbar sein. Eine Montage möchte natürlich jede Schraube einzeln an Silbertablett haben und am besten gleich nehmen, dass er das dann wie ein OP-Steck Besteck nehmen kann und richtig arbeiten kann. Eine Logistik hat natürlich die Aufgabe oder das Interesse, möglichst viel Menge hinzubringen. Und diesen Spagat muss sich unterm Strich einfach rechnen. Und deswegen müssen diese zwei Abteilungen sehr gut zusammenarbeiten. Und es fährt heute alles über Routenzüge, alles wird kommissioniert. Früher haben wir Material in den Montagelinien gelagert, mit Regalen, Hochregallager da drin gestanden. Also wenn man da reingegangen ist, habe ich nicht gemeint, dass da jetzt ein Montageprozess stattfindet, sondern habe ich gemeint, ich bin in ein Lager hineingegangen. Sofort das ausgeschaut. Und wir haben Lager abgebaut, rausgenommen, alles. Heute ist das alles elektronisch, genau auf die Minute getaktet, wann der Kommissioniervorgang losstartet. Wir haben jetzt ein vollautomatisches Logistikzentrum gebaut, wo man nicht mehr hinten mit Staplern herumfahren muss, in die Höhe aufgefahren. Das geht alles automatisch. Und die Idee ist einfach, rational zu arbeiten und die Materialversorgung in den Griff zu kriegen, um dort Geld zu sparen. Ja, kostet auch Geld, das muss ich auch dazu sagen, weil man muss ja trotzdem ein Gebäude hinstellen, einen Automaten hinstellen, einen Service, einen Betriebshandwerker, der repariert und. Aber es rechnet sich unterm Strich schon, wenn man dann die wertschöpfenden Anteile dementsprechend reduzieren kann und mit weniger Fachkräften, nenne ich es jetzt einmal, optimaler, schnellere Durchlaufzeiten in den Montageprozessen hineinbekommt. Und Durchlaufzeit ist heute das Auf und O, A und O, weil heute mein Kollege im Vertrieb natürlich sagt, ja, er braucht Flexibilität, er weiß nicht, was er morgen verkaufen kann, aber wenn er es verkauft, dann möchte ich es jetzt haben. Ja, und auf das muss die Produktion reagieren können und möglichst schnell das Produkt dann auch herstellen zu können.
Wie würdest du eigentlich deinen Führungsstil beschreiben?
Mein Führungsstil? Keine Ahnung. Das muss man mit, wie der ist. Na, es ist schwer für mich einzuschätzen. Also ich glaube, oder sagen wir mal so, was bilde ich mir ein? Ich bilde mir ein, dass ich einen kollegialen Führungsstil habe, einen wertschätzenden Führungsstil habe, einen anerkennenden Führungsstil habe, aber auch einen konsequenten Führungsstil habe. Also ich glaube schon, dass jeder Mitarbeiter weiß, wann die Grenze erreicht ist, was er nicht mehr machen kann. Und das sage ich auch ganz klar, das ist auch nicht böse gemeint. Und das glaube ich schon, dass das eines der Punkte auch ist, diese Konsequenz, aber trotzdem, wie soll man sagen, ein warmes Herz zu haben und auch auf einen Mitarbeiter einzugehen. Oder er ist nicht immer gleich drauf, der hat auch seine privaten Probleme. Ja, die müsste man in die Firma tragen, aber das gibt's halt auch einmal. Und da mit einem Mitarbeiter mal darüber auch reden zu können oder auch ein Verständnis zu haben, dass es heute jetzt für ihn ein bisschen schwierig ist oder dass er jetzt irgendeinen Urlaub kurzfristig braucht, den wir ihm gerne gewähren oder solche Dinge. Also das glaube ich schon, dass wir das haben. Und das spüre ich auch, wenn ich jetzt in der Firma durchgehe. Man wird schon anerkannt und man respektiert das dann auch, aber es gehört von beiden Seiten. Ich sage immer so,
auch unter Anführungszeichen die Putzfrau. Es ist einfach, es gebietet mir die Höflichkeit, zu der guten Morgen zu sagen, Auf Wiedersehen zu sagen, Grüß Gott zu sagen. Wieso soll man das nicht machen? Das habe ich so gelernt. Ein Danke, ein Christi, das gehört einfach dazu und eine Bitte gehört auch dazu. Und so versuche ich das auch bei den Mitarbeitern so zu leben.
Wie blickst du in die Zukunft, Alfred?
In Bezug auf?
Die Firma, also wie
die Firma, ja. Also ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Man sieht es ja an den riesigen Investitionen, die wir hier durchgeführt haben. Das bedeutet, wie soll ich jetzt sagen, es gibt so strategische Punkte, woran hinarbeitet. 2030 wollen wir diese und diese Ziele zu erreichen. Das wollen wir mit den Mitarbeitern machen, das wollen wir mit den Mitarbeitern kommunizieren, weil ohne Mitarbeitern, wir kriegen das nicht hin. Das müssen schon die Kollegen mit uns machen. Nicht? Wir geben dann Ziele vor, wir messen die Ziele. Und ich glaube schon, dass wir gut aufgestellt sind, die Zukunft hier in Telfs ordentlich bewältigen zu können und auch zukunftsfähig zu sein. Liebherr, es geht jetzt im Moment, der Markt gibt einfach die Produktstückzahlen im Moment einfach nicht her, es ist so. Und Liebherr denkt da schon langfristig und nicht so kurzfristig, so, wie soll ich jetzt böse sagen, amerikanische Aktiengesellschaft, die von Quartal zu Quartal denken und sofort reagieren und Leute rausschmeißen, weil es halt nicht so gut ist. Und so tickt Liebherr jetzt nicht, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also er sieht schon die Perspektive weiter weg. Und man merkt das auch immer wieder, wenn es dann wieder anzieht, dann ist es meistens so, dass genau diese Firmen, die so denken, Leute sofort abzubauen, nicht mehr in die Höhe kommen. Und wir haben uns halt schon darauf vorbereitet und versuchen, die Stammmannschaft zu halten, die Qualifikation dieser Mitarbeiter, die ja lange Ausbildung ist, ja lange Erfahrung ist, zu behalten im Werk, dass wenn wir die Aufträge wieder kriegen, schnell wieder nach oben fahren können. Das ist eigentlich die Idee dabei.
Welche Berufsgruppen kommen eigentlich in Zukunft noch dazu? Weil man spricht ja oft von Automatisierung. Viel wird ein, also gibt ja immer wieder neue Berufsgruppen, die was entstehen. Welche Berufsgruppen werden bei euch in Zukunft gebraucht werden, die was jetzt noch gar nicht da sind?
Also ich will das in zwei Teile machen. Also wir haben auf der handwerklichen Seite Facharbeiter gesehen, haben wir definitiv ein Thema. Facharbeitermangel ist einfach Schlagwort Nummer eins bei uns. Das ist so. Leute dann, die wirklich Top-Leute sind und die brauchen wir hier, dass wir die dann dorthin bringen, wo wir sie haben wollen. Und die zu finden im Markt, das wird immer, immer schwieriger. Deswegen ist mir Lehre so wichtig, dieses Produktive müssen wir haben, weil das ist nicht so schnell zu automatisieren, jetzt in der Montage. In bestimmten Dingen kann man automatisieren, das machen wir auch. Das ist eben die Antwort auch auf den Facharbeitermangel. Das ist nicht, weil wir nicht Leute beschäftigen wollen, weil auch Automatisierung kostet Geld, sondern es ist deswegen, weil wir keine Mitarbeiter finden, die diese Arbeit machen können. Und darum versucht man da in den Automatisierung zu gehen. Zudem werden junge Leute ja dazu getrieben, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, Bildung, 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 Bildung und alles geht ins Studium. Das ist aus meiner Sicht nicht ganz richtig, das ist notwendig und das fördere ich auch, das soll auch so sein. Qualifikation ist es um und auf, aber das soll nicht heißen, dass man nicht manuell arbeiten dann darf oder soll, weil das minderwertiger wäre und das Gefühl habe ich oft, dass das ist. Und da komme ich zu dem zweiten Teil, KI. Ich glaube, dass genau diese Bildungsberufe in der Zukunft gefährdet werden und nicht mehr die manuellen Berufe gefährdet haben. Weil dort ein Schlosser, ein Tischler, ein Installateur, ein Elektriker, er weiß nicht, der dann diese Sachen installieren soll, machen soll, dass das die KI machen wird. Aber die ganzen Prozesse im Hintergrund, ein Softwareentwickler, ja, das kann man schon vorstellen, dass das zukünftig eine KI machen wird. Oder wenn ich heute lese, ich habe einen Fehler in der Software drinnen und dann setzen normalerweise 10, 12 Leute über dem Problem, bis sie den Fehler finden und das Problem dann erledigt haben, wie lange das dauert. Und wenn ich dann lese, dass heute eine KI den Fehler sofort erkannt und sofort neu schreibt und das ist, ich sage jetzt in Minuten, erledigt, dann sehe ich dort die Gefahren, die kommen werden. Also das ist vielleicht das zweite Schwert mit der KI. Man glaubt ja immer, das einfache Volk wird das jetzt, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Bildungen dort dann viel mehr setzen. Und wo die Welt hingehen wird, aus meiner Sicht, es ist mehr in das Überwachen und in das Steuern.
Also wenn ich jetzt so einen Automaten da unten hernehme, ja, verbrauche ich jetzt nicht mehr den Schweißspezialisten, richtig, aber ich brauche jemand, der nach wie vor die Anlage überwacht und der die Anlage steuert. Und das sind dann diejenigen Dinge, das ist weniger jetzt körperlich zu machen, sondern in der Organisation das Ganze dann dorthin zu bekommen. Und das wird die Veränderung sein, die wir dort dann erleben werden. Oder mit Cobots dann wirklich unterstützend die Arbeit nicht haben, wo Hilfstätigkeiten nicht mehr ein Mitarbeiter macht, sondern ein Cobot macht, der mir bei meiner Arbeit eben in Tätigkeiten unterstützt. Also das stelle ich mir so irgendwie vor, dass das zukünftig so sein wird.
Ich wähle sie aus, welcher Lehrling geeignet ist für die Firma Liebherr?
Ja, wir wollen, es wird immer schwieriger, sage ich gleich vorab, das ist so. Auch ich habe Kinder und ich hätte kein Problem, wenn die eine Lehre machen würden. Und das forciere ich auch. Und ja, bin natürlich auch froh, wenn sie ein Studium machen, das ist auch klar. Und ich habe jetzt in der Praxis gesehen, mein Sohn, der Jüngste, der fängt jetzt auch an der HTL und dann Maschinenbau, weil es ihm am besten dort gefällt, nicht weil ich ihn da reindrücken will, sondern er hat frei entwählen können und ich habe gesagt, wenn du eine Lehre machen willst, gerne, unterstütze voll, mach eine Lehre. Er wollte dann doch jetzt diese Schule machen, okay, kann er machen. Wie wählen wir es aus? Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Lehrlingsausbildner bei uns, der einfach mit jungen Leuten kann. Der kann das einfach, der hat die Gabe dazu, denen das hinzubringen. Wir machen vom Recruiting her sehr viel, was Lehrlinge anbelangt. Das heißt, wir machen Tag der Lehre, jetzt im Oktober wieder. Da werden Eltern, also wie ein Tag der offenen Tür, kann man sich vorstellen, allerdings schon mit Anmeldungen, weil das ist sonst nicht zu bewältigen, wenn einfach ungeplant Leute kommen, dass man wirklich sagen, okay, wir machen Werbung, Tag der offenen Tür für Lehrlinge, bitte, Tag der Lehre ist, meldet euch an, wenn ihr Interesse habt, informiert euch, was wir für Lehrberufe alles anbieten, was wir mit den Kindern machen, wie wir ausbilden, wir schauen uns das operativ an, wie das ganze Zeug läuft. Also es ist ein ganzer Tag, der da gefüllt wird, von der Firmenpräsentation über Werksbesichtigung, über die Lehrwerkstätte, wo die Mitarbeiter, die zukünftigen Lehrlinge oder Anwärter schon einmal ein bisschen reinschnuppern können, an der Maschine was machen können, Rätsel lösen müssen, also höchst interessant, bis zu einer Produktvorführung, wo die Maschinen gefahren werden im Testgelände, um immer zu sehen, was das auch bedeutet. Und so versuchen wir, gute Lehrlinge zu finden. Und ja, sie müssen natürlich auch qualitativ in Ordnung sein. Das muss man auch dazu sagen. Und da gibt es dann bestimmte Prozedere, wo dann Tests auch durchgeführt werden, um ein bisschen zu sehen, ist er dafür geeignet oder wo wäre er vielleicht besser geeignet, um dann den richtigen Kandidaten auch bei uns zu haben. Und um sie anzulocken, wenn es jetzt einmal so unter Anlocken, unter Anführungszeichen, machen wir natürlich auch sehr viel mit Lehrlingen über Prämien oder sonstige Incentives, die wir dann ausschütten an die Lehrlinge. Und da finden wir immer sehr, sehr tolle Lehrlinge. Und wir sind immer, speziell jetzt, was die Rolle anbelangt, Nummer 1 oder Nummer 2 bei Wettbewerben. Und wenn man sich gerade jetzt die letzten Lehrlingswettbewerbe, die jetzt dann wieder prämiert werden, bin ich immer sehr, sehr stolz. Fahre ich auch gerne mit den Lehrlingsausbildner dann hin zu diesen Preisverleihungen. Wenn dann nur mehr Lieber, Lieber, Lieber und ab und zu eine andere Firma noch drin ist, dann macht es einen auch einen stolz, dass da so gute Arbeit geleistet wird. Wir stellen niemand Landessieger oder so irgendetwas. Also das ist schon tolle Arbeit, die dann die Kollegen dafür auch leisten.
Wie viele Lehrlinge bleiben dann auch bei Liebherr?
Wir übernehmen immer 100% der Lehrlinge.
Ja, die wollen auch bleiben, oder?
Die wollen auch meistens bleiben. Ja, es gibt auch Veränderungen. Jetzt zum Beispiel haben wir eine Dame hier bei uns, Maschinenbau, die hat eine Lehre gemacht, tolle Abschluss gemacht, hat einen Landessieger gemacht, also wirklich super. Ja, sie möchte sich halt verändern. Ja, dann muss man das auch akzeptieren und unterstützen, auch wenn es weh tut. Wenn man 4 Jahre lang leiseht und nie die Ernte einfahren kann, weil man ja viel investiert in diese Mitarbeiter. Aber ich sage immer so, die Welt ist offen und jeder muss sich das aussuchen, was für sein Leben wichtig ist. Und die hat sich halt dann anders entschieden, macht aber auch komplett was anderes. Also geht nicht zu einem Wettbewerb oder irgendwo anders drinnen. Bei uns die Ausbildung war anders dann, den Job zu machen, sondern wirklich komplett was anderes. Und ja, muss man dann auch akzeptieren. Aber sonst bleiben eigentlich sehr, sehr, sehr viele. Und man sieht es auch dann in der Karriere, wenn man dann immer wieder so Firmenjubiläum hat, das ja jedes Jahr kommt, wenn man dann wieder sagt, okay, der hat bei uns eine Lehre gemacht und ist in der Zwischenzeit Abteilungsleiter von der Abteilung, dann ist das schon ein toller Werdegang, den ein Mitarbeiter dann von der Lehre an eigentlich bei Liebherr dann machen kann.
Ich habe nur drei Fragen an dich, Alfred. Du hast gesagt, du gehst ja jeden Tag durch die Produktion und jetzt bist du seit 45 Jahren, also wenn ich richtig gerechnet habe, seit 45 Jahren da.
Unvorstellbar. Wo ich mir jetzt an die Sache.
Es tut mir wahnsinnig leid. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, du schaffst es bis zur Pension, dass du da bleibst.
Natürlich.
Was machst du dann eigentlich? Also,
du da, aha, das wird.
Das glaube ich, ja.
Gerade sagen, das glaube ich, ja. Aber ich sage es sonst offen, ich denke das noch gar nicht. Das ist für mich noch ganz weit weg, obwohl es nicht mehr so weit weg ist. Immer wieder, wenn mich dann einer auf das anspricht,
und du mal weißt, wie
kann man, boah, habt ihr da. Nein, also ich habe sehr, sehr viele Hobbys, ich sage es ganz offen. Ich glaube nicht, dass mir langweilig wird. Also ich fahre sehr, sehr gerne. Ich gehe gerne wandern, gehe gerne in den Berg. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer, werde auch etwas mehr Sport machen. Das habe ich mir auch vorgenommen, weil ich bin oft dann ein bisschen faul, Sport zu machen. Aber das möchte ich definitiv einmal wieder machen. Dann bin ich bei der Musikkapelle, bin dort Obmann, habe genügend zu tun, solche Dinge auch voranzutreiben, auch dort Strukturen reinzubringen. Das sind so Dinge, die mich dann in meiner Freizeit auch beschäftigen. Und das mache ich jetzt schon gerne, weil ich sage immer so, wenn ich in der Musik drinnen sitze und nach der Probe oder beim Ausgucken, da sind schon ein paar, die interessiert lieber nicht. Da reden wir über ganz andere Dinge. Und das ist das, wo ich dann auch abschalten kann und an die Dinge gar nicht denke, weil es andere Themen sind. Da hat man andere Gepflogenheiten. Das ist das Feine dran. Und das möchte ich nicht missen, weil das hält auch frisch. Weil Musik spielen heißt auch geistig fit zu sein, weil man immer neue Stücke üben muss und einlernen muss. Und das möchte ich nicht missen.
Als Geschäftsführer, was treibt dich an? Machst du 45 Jahre? Also Entschuldigung, dass ich es nochmals erwähne. Es tut mir leid, Alfred. Aber was würdest du sagen, treibt dich tagtäglich noch an?
Meine Motivation ist die Veränderung. Jeden Tag, oder wie sagt man so schön, der heutige Zustand ist der schlechteste Zustand. Weil morgen kann man besser sein. Und das ist diesen Drang nach vorne zu haben, jeden Tag das Potenzial zu erkennen. Und es gibt jeden Tag ein Potenzial. Das ist unvorstellbar. Jeden Tag sehe ich was, wo man wieder besser machen kann. Und das immer wieder weiter voranzutreiben und zu schauen, dass das in die richtige Richtung läuft. Die Leute dort zu motivieren, das selber zu erkennen oder mit mir zusammen dann diese Ideen zu kreieren und in die Umsetzung zu bringen. Und dann auch den Erfolg zu sehen, dass das auch was bewirkt. Das ist das, was einen dann schon antreibt. Das taugt mir halt.
Gibt es dann Momente der Zufriedenheit auch?
Ja, natürlich gibt es das. Also Zufriedenheit, ich sage immer so mit meinen Mitarbeitern auch so, wir haben oft harte Arbeit und es ist auch wirklich oft stressig und hart, das hinzubringen. Aber da muss man auch Erfolge feiern können. Und das geht oft etwas unter, nenne ich es jetzt einmal so. Und das glaube ich schon, dass wir das in der Zwischenzeit auch bei Liebherr zelebrieren, dass wir Sommerfeste machen, dass wir Weihnachtsfeiern machen, dass wir sonst einmal privat auch zusammen sitzen. Oder es gibt auch Kollegen, die einen Stammtisch eingerichtet haben. Da bin ich jetzt nicht direkt dabei, aber die selber dann versuchen, so etwas zu machen. Und das freut mir noch eigentlich schon, dass die das weitertreiben und auch sagen, okay, man muss einmal zusammensetzen, man muss es einmal lustig haben und einmal krachen lassen und so etwas braucht man auch dazu.
Dann habe ich noch eine Frage, Alfred. Was möchtest du noch sagen? Ist immer dieselbe Frage.
Ich muss zum Abschluss. Was ich noch sagen würde?
Ja.
So, das ist jetzt eine gute Frage. Für jeden, der jung ist, habt Geduld, in der persönlichen Entwicklung, seid nicht zu ungeduldig. Ich sage das immer aus meinem Beispiel. Ich bin auch einmal vorangetragen und mir ist es alles zu langsam gegangen. Aber habt diese Geduld, bei einer Firma auch die Chance zu sehen, dass das irgendwann kommen wird. Wenn man Einsatz zeigt, wenn man leistungsbereit ist, dann kriegt man die Chance. Natürlich braucht man auch Glück dazu. Natürlich braucht man Mentoren dazu, die den hinbringen dann. Aber das ist mir schon wichtig, immer die Ungeduld von jungen Leuten zu haben, es muss morgen anders sein, jetzt in seiner persönlichen Weiterentwicklung, nicht vom Produkt her. Es muss da anders sein, ich brauche das und ich möchte weiterkommen. Da etwas mehr die Geduld zu haben, es wird schon kommen, wenn man die Leistung zieht. Und das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da nicht ungeduldig wird.
Wann war bei dir der Durchbruch?
Der Durchbruch in Bezug auf?
auf deine Karriere, also weil du gesagt hast, man
das braucht die Geduld. Kann schon sagen, das war für mich eigentlich der Durchbruch. Ich hatte damals einen Mentor, das war mein damaliger Chef, ich sag's, wie es war, der viel von mir gehalten hat, ich viel von ihm gehalten hat, er sich auch in der Firma weiterentwickelt hat, ich in seinen Fußstapfen, nenne ich es jetzt nieder so, weil man ja doch andere Dinge macht, aber nachfolgen durfte. Und es ist dann ein zweiter Mentor dazugekommen, der mich auch sehr unterstützt hat, aus der Geschäftsführung dann, mit dem ich auch sehr gut haben konnte, das auch ein harter Knochen war, also wirklich ein harter Knochen. Aber wenn man Leistung gebracht hat und mit ihm auf Augenhöhe diskutiert hat, dann hat er einen respektiert und dann war das alles gut. Und so ab dem Zeitpunkt ist eigentlich bei mir der Durchbruch gekommen, dass ich verstanden habe, wie es losgeht, dass man die Geduld haben muss, dass man zeigen muss, dass man auffällig sein muss natürlich. Man muss auch den Mut haben, zuzugreifen. Ich sage immer so, der Kelch geht einmal vorbei. Ein zweites Mal geht er nicht vorbei. Entweder zugreifen oder sein lassen. Und das muss man dann auch machen und den Mut haben, das soll ich sagen, die Komfortzone zu verlassen. Weil man richtet sich in den Job, wie es war. Und woanders ist es komplett anders und man beginnt wieder von null alles wieder aufzubauen, bis man die Komfortzone wieder hat und es so selbstständig läuft. Und den Mut muss man auch haben, was anderes auch zu machen. Das ist auch etwas, wo ich vielleicht mitgeben kann, zu sagen, nicht immer an der gleichen Stelle zu bleiben und das ist ja alles gut, wird auch notwendig sein und ich schätze die Mitarbeiter, die in der Konstruktion beginnen und in der Konstruktion in die Pension gehen. Okay, ist in Ordnung, braucht man auch, aber auch was anderes einmal machen zu wollen, einmal rauszugehen, den Mut zu haben, was anderes auch zu tun. Das gehört dann auch dazu.
Ein schöner Appell am Ende. Alfred, mich hat sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
Danke.